würde jemand bitten, am Anfang ein Gebet zu sprechen. Wer die Freiheit hat, möge das tun.
Vater, danke, dass wir uns jetzt hier in deinem Namen sammeln dürfen, Herr, und kommen zu dir, weil wir von dir einfach auch weisen wollen durch dein Wort, Herr. Und dass sie einfach auch in unser Leben hineinkommt. Ja, Herr, zieh du uns durch dein Wort heute näher zu dir und segne diesen Abend jetzt jedem Einzelnen. Hilf uns, das zu behalten und das Gute aufzunehmen. Amen.
Amen. Gut, wir haben heute
Kapitel 4. Ich denke,
wir lesen einmal, wir können der Reihe rumlesen. Kapitel 4, 1. Mose, Kapitel 4. Die Verse 1 bis 16. Warten wir noch ein bisschen, bis die Geschwister Platz genommen haben. Da ist noch Platz. Erste Mose 4, 1 bis 16. Alexander, fängst du an? Jeder ein Versreihe rum.
Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn.
Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer.
Schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich.
Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht?
Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen.
Später schlug Kain seinen Bruder Abel vor. Komm, wir gehen aufs Feld hinauf. Als sie dort waren, ging Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot.
Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein?
Und er sprach: Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her.
Und nun? Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen.
Wenn du ihn künftig bebaust, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Als ruheloser Flüchtling wirst du auf der Erde umherirren.
Und Kain sprach zu dem Herrn: Zu groß ist meine Strafe, dass ich sie tragen könnte.
Siehe, du hast mich heute von der Fläche des und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen.
Und der Herr sprach zu ihm: Darum jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll es gerecht werden. Und der Herr mahnte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht erschlüge, wer irgend ihn fände.
So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden.
Dankeschön. Interessant, die Vielfalt der Übersetzungen. Okay, gut. Also, wir kommen von Kapitel 3 her. Sündenfall. Adam und Eva wurden vor die Tür gesetzt, vom Paradies hinausgetrieben. Cherubim lagern davor. Rückkehr geht nicht. Das muss einmal realisiert sein. Adam erkennt seine Frau Eva, die Mutter aller Lebenden. Im Unterschied erkennt er sie zu sich selbst, auch als seine Ergänzung, vielleicht auch als die, die im Weg steht. Was ist hier passiert? Warum ist es passiert? Wer ist schuld für die Situation, in der sie jetzt sind? Wie geht Adam um? Wie gehe ich als Mann, als Adam damit um, mit meiner Schuld an ihr, an Eva, an meiner Frau, an meinen Geschwistern? Wer ist jetzt schuld? Sexualität, Geschlechtlichkeit spielt mit hinein. Adam erkennt seine Frau in diesem Erkennen, in diesem Wort Erkennen, im Urtext steckt mehr drin. Wie gehe ich jetzt mit dem Ganzen um? Da ist eine Selbsterkenntnis drin. Wer bin ich? Wie bin ich in die Situation gekommen? Adam stand daneben, als Eva in die Frucht biss. Sie gab es ihm und er biss hinein. Das macht was mit ihm, denke ich. Das macht auch was mit der Eva, dass sie sich aufs Glatteis führen hat lassen und ausgerutscht ist. Im Paradies kannten sie keine Scham voreinander. Jetzt gibt es Schuld, die Ungenügsamkeit vor sich selbst, vorm anderen. Damit umzugehen, muss Adam und Eva lernen. Es ist ein Kampf wahrscheinlich, mich selbst anzunehmen und den anderen anzunehmen in der Situation. Weil die Situation ist krass anders gegenüber vorher. Und wahrscheinlich hat ihnen auch die Kleidung, die sie von Gott bekommen haben, diese Fellkleidung, geholfen. Da ist ein Tier an ihrer Stelle getötet worden, geopfert worden, wissen wir heute, damit Gott mit ihnen weiter kommunizieren, in Beziehung bleiben kann. Aber die Urbeziehung, die geistliche Beziehung zu Gott ist tot. Adam und Eva sind geistlich gestorben. Die Sexualität kommt dazu. Ehe ist aus dem Paradies die Sexualität mit herausgenommen worden. Etwas Vollkommenes heraus in das Unvollkommene. Das ist gefährlich. Es ist etwas Heiliges, von Gott gegebenes, das Satan weiter entwerden, deformieren, kaputt machen will. Und deshalb ist es für uns als Ehepartner einfach wichtig, dass wir einander helfen, einander befähigen, uns gegenseitig vergebend einladen, rein und heilig vor Gott unsere Ehe, unsere Sexualität zu leben. Eva gebar ihren ersten Sohn. Kain ist der Erstgeborene. Kain ist aber auch der erste Ben-Adam, der erste Sohn des Menschen. Daniel 7,13 kommt dieser Titel vor, den Jesus dann für sich in Anspruch nimmt. Er ist der Sohn des Menschen, der Menschensohn in den Evangelien. Aber hier ist der Erste, der Anspruch auf diesen Titel erheben kann. Kain ist der erste Sohn Adams. Und Eva erinnert sich an ihre von Gott gegebene Verheißung im Kapitel 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ist dieser Kain dieser Löser, dieser Erlöser? Damit dieses Dilemma, in dem sie jetzt sind, bereinigt wird, korrigiert wird. Kann das sein? Sie hofft. Sie sagt, sie habe Kain erworben. Die Wurzel von Kain, von diesem Namen, ist erworben, erkauft, mit Gottes Hilfe. Und im Hebräischen verbirgt sich dahinter der Begriff des Lösers. So wie beim Buch Ruth, die Ruth vom Boas gelöst wird. Und der Gedanke an den Bluträcher, dass es wieder zurechtgerückt wird, was hier außen Lot geraten ist, der ist da auch schon impliziert. Kain wurde als Sohn für Adam und Eva die Möglichkeit, von Gebenden zu Nehmenden, zu Empfangenden zu werden. Als sie sich vergebend gaben, empfingen sie ihren Sohn. Und Eva kann auch nicht verstehen, dass ihre Verheißung auf den Erlöser hin nicht aus ihrer und Adams Linie herauskommen kann. Gott selbst wird Sorge tragen, sich selbst als zweiten Adam zu senden. Und dann heißt es, Eva gebar noch einmal, sie fuhr fort zu gebären. Steht nichts da von einer zweiten Schwangerschaft? Vielleicht waren Kain und Abel Zwillinge. Könnte sein, ist nicht auszuschließen. Aber sie gebar zuerst seinen Bruder. Dann erst kommt der Name Abel. Und in dem ganzen Kapitel ist das Stichwort Bruder federführend. Das ist das, um das geht, um den Bruder. Wer ist der Bruder für mich? Wie gehe ich mit dem Bruder um? Sie gebar seinen Bruder Abel und Abel ist der Hauch, der Nichts, die Nichtigkeit. Und Abel ist für Kain zuerst Bruder, dann erst der Abel. Und das ist vielleicht für den Kain gar nicht so einfach, diesen Nichts zu respektieren als Bruder, gleichwertig. Den neben dir, mein Nächster, der soll mir zuerst Bruder oder Schwester sein. Dann erst Herr oder Frau oder Fritz oder Franz oder die Lisa. Der Bruder, die Schwester, die bekommst du neben dich gestellt. Die kannst du dir nicht aussuchen. Wie gehen wir mit dem um, mit dem Bruder, mit dem neben mir? Der Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Vers 4, 7, Bruderliebe ist ein ganz wesentlicher Charakterzug von wiedergeborenen Christen. Wer die Bruderliebe nicht hat, dem spricht der Johannes die Wiedergeburt quasi ab. Der sagt, das ist kein Christ. Ein Christ ohne Bruderliebe gibt es nicht. Und dann werden die Berufe genannt. Jetzt wird zuerst Abel erwähnt mit seinem Beruf, dem Schafhirten. Dann erst kommt Kain, der Ackerbauer. War Abel, der Nichts, dem Kain, dem Erkauften, vorgestellt, vorgezogen, vorgesetzt? Und dann geschieht es nach einiger Zeit, bei einigen steht nach der Ernte, dass Kain von den Früchten des Ackerbodens ein Opfer bringt. Bei Kain steht so undefiniert da, was es war. Von seinem ist fraglich. War es etwas, das so daneben gewachsen ist, was auch mitgewachsen ist, aber nicht von seinem Acker? Also was so ohne Mühe mitgelaufen ist? Abel, da steht ausdrücklich von dem Seinen, von den Erstlingen von ihrem Fett. Und Gott warf, eigentlich steht da, guten Abend, einen flüchtigen Blick. Also der guckt sich das Opfer vom Abel nicht wirklich an, sondern der wirft so einen flüchtigen Blick drauf. Wie im Vorbeigehen schaut er halt mal drauf. Aber Kains Opfer wird scheinbar nicht beachtet. Und Kain, als Erstgeborener, fühlt er sich da zurückgesetzt? Ist er als Erstgeborener nicht vielleicht auch verantwortlich für den Zweitgeborenen, für Abel, für den Nichts? Durfte Nichts überhaupt auch? War das in Ordnung? War es für Kain in Ordnung? Gab es Konkurrenz zwischen den Brüdern? Senkt sich deshalb vielleicht der Kopf Kains? Wurde er deshalb heiß? Wer hat überhaupt den Brüdern etwas vom Opfern gesagt? Woher wussten sie überhaupt was vom Opfern? Steht nichts da. Was war ihr Motiv? Warum opferten sie überhaupt? Wir, unser heidnisches Verständnis ist, wir opfern etwas und bezahlen damit an eine Gottheit oder an jemand anderem. Wir geben was und dann erwerben wir uns den Anspruch, etwas zu bekommen. Ein Beispiel in der Bibel ist der Bileam. Er opfert, um das Recht zu bekommen, Israel verfluchen zu dürfen. Gott lässt aber nicht mit sich handeln. Gott sagt, Israel ist gesegnet und Israel bleibt gesegnet. Hebräisch-biblisch verstanden ist Opfer was anderes. Da geht ein Mensch mit Gott einen Weg und zeigt ihm am Ziel, was er für ihn hat. Und am Ziel, als Dankeschön, opfert der Mensch. Das ist was anderes, nicht dieses Bezahlen, sondern ich bekomme etwas von Gott geschenkt und sage hinterher Danke durch ein Opfer zum Beispiel. Abraham zum Beispiel, als er ins gelobte Land gegangen ist, nach Kanaan kam, er ist das Land durchzogen. Dann hat er den ersten Altar gebaut und hat geopfert. So kann man beim Abraham immer wieder beobachten, es findet etwas statt und dann opfert er. Dann baut er ein Altar und gibt Zeugnis von seinem Gott, der ihn hierher gebracht hat. Der gesunde und seelisch ausgeglichene Mensch, der möchte von seinem Naturell her geben. Opfern liegt ihm nicht fern. Wir tun uns auch sehr schwer, wenn du eingeladen wirst oder irgendwie bringt dir jemand was mit. Da willst du was dagegen geben. Das ist was Schwieriges, ja, sich etwas schenken lassen. Das ist so in uns drin. Der gesunde Mensch möchte was geben. Und wenn er dann gleich krank ist, dann möchte er nicht schuldig bleiben. Aber das ist so unser Heidnisches. Ja, im Hebräischen ist das nicht so drin. Und es entspricht auch dem Aspekt der Ebenbildlichkeit Gottes, in dem wir geschaffen sind. Gott selbst gibt gern. Er gibt sich selbst. Geben, opfern macht glücklich. Es ist uns ein menschliches Bedürfnis, großzügig zu sein. Und der vom Menschen gebaute Altar mit seinem Opfer ist die Antwort, ist der Dank auf Gottes vorhergehendes Tun, auch auf seine Rettung. Unser Lobpreis, unser Dank, wenn wir ihn anbeten, dass wir errettet sind, ist genauso. Und Opfer kostet immer. Was jedoch hat der Mensch von sich selbst, das er geben könnte? Und deshalb erwartet Gott letztlich von seinem Menschen auch keine Opfer. 3. Mose 1, Vers 2, da sagt Gott Mose, wenn einer dann was opfern will, dann soll er so und so vorgehen. Dann kommen die Opfervorschriften. Aber nur wenn es einer will, dann soll er es so machen. Nicht wie es ihm so danach ist, sondern dann soll er nach der Regel opfern. Aber müssen tut er nicht. Er soll es tun, wenn er es von Herzen tun will. Aber es ist keine Pflicht und keine Erwartung von Gott. Opfer hilft zu verstehen auch, was es Gott gekostet hat, um dass er mit uns leben kann. Es hat ihn den Sohn gekostet. In Jesaja 66, 2, Psalm 51 und so weiter, da sind die Opfer beschrieben, die Gott möchte. Gott möchte ein zerschlagenes, demütiges Herz und Gehorsam. Das sind die Opfer, die Gott wohlgefallen. Nicht unser materialistisches, unser damit habe ich es bezahlt, sondern er möchte Gehorsam. Und wenn wir zermürbt sind, dann dürfen wir ihm uns geben. Und trotzdem, was kann es dann Größeres geben, wenn Gott zu uns sagt, zu seinem Menschen, komm, gib mir, was du hast, ich mach was draus. Und das gilt besonders, wenn du Probleme hast, nicht weiter weißt oder Mist gebaut hast, auf Deutsch gesagt, und zermürbt bist, am Boden bist, dann gib ihm dein zerschlagenes Herz. Oder gib nach im Streit. Dann macht er was draus. Dann kann er Frieden draus machen, dass er deinen Kontrahenten auch anrührt, dass er bereit ist, auf dich zuzugehen. Das ist Segenshandeln, das wir uns nehmen, wenn wir das opfern, was Gott von uns erwartet. Gehorsam, und wenn wir nicht mehr weiter wissen, das zugeben. Unser Opfer ist in Hebräer 12, 24 auch beschrieben. Es ist Jesus, der Mittler des neuen Bundes, dessen Blut besser spricht als das Opferblut des Abel. Und wir sind auch wie Abraham in 1. Mose 22 eingeladen, ein Stück des Weges, unseres Weges, mit Gott zu gehen. Und der Weg, den Abraham da in Kapitel 22 ging, das war mit Isaak an dem Berg Moria. Das war kein leichter Gang für einen Abraham. Aber er durfte erleben, dieser Gott will keine Menschen opfern. Und wenn er durch Kanaan gezogen ist, da hat er das erlebt. Da gab es in den Kultstätten, die die Heiden um ihn herum hatten, Menschenopfer. Und sein Gott sorgt fürs Opfer. Und das ist auch unser Gott. Auch wir dürfen wissen, Menschenopfer will Gott nicht. Aber er will uns, dich und mich als Ganzopfer. Und du kannst dich vor ihm nicht freikaufen. Er hat sich selbst als Loskaufopfer für dich gegeben. Im Opfer schenkt sich Gott selbst beim Brotbrechen zur Tischgemeinschaft. Gott, wenn er uns gebraucht als Ganzopfer an unserem Platz, dann ist es Gnade, dass er uns gebrauchen kann, dass er uns gebraucht. Er adelt uns damit. Zwischen den Brüdern besteht scheinbar Konkurrenz um des Opferns willen. Daher senkt sich Kains Kopf, daher wird er heiß, wird er wütend. Aber Kain bekommt die Zuwendung Gottes. Gott spricht ihn an. Er bekommt Zuspruch, Hilfe zum Gehorsam. Gott betreibt am Kain Seelsorge. Recht tun vor Gott befreit, macht die Sicht frei. 5. Mose 30, 15, da wird der Mensch aufgefordert, entscheide dich fürs Leben oder fürs Tod, für diesen Gott oder geh deinen Weg ohne Gott. Unrecht tun, binde dich an Satan, nimm dir die Freiheit, trüb dir die Sicht, genau wie bei Kain. Satan will herrschen. Er will dich beherrschen, so wie er Kain beherrscht hat. Doch Gott will, du sollst herrschen. Übers Unrecht, über Sünde, du sollst über dich selbst herrschen. Sünde wird hier zum ersten Mal in der Schrift erwähnt. Uns gilt Römer 6, 11 bis 14. Wir müssen Satan nicht über uns herrschen lassen. Er ist besiegt. Es sind Rückzugsgefechte, die er betreibt mit uns. Es sind Schattenkämpfe. Wer uns jedoch beherrscht, wem wir uns hingeben, dessen Sklave sind wir. Wir sind Erben Adams. Die Erbsünde, das kommt dann in Kapitel 5, Vers 3. Wir sind aus der gefallenen Schöpfe in der Nachfolge Adams. Wir sind aus seiner Blutlinie, aus seinen DNA. Und Gott nimmt uns ernst. Er stellt uns in Verantwortung vor sich, wie er denn Kain in die Verantwortung gestellt hat. Jetzt ist die Frage, stellst du dich, stell ich mich meiner Verantwortung oder stehle ich mich aus meiner Verantwortung? Jesus hat gesagt, es ist vollbracht in Johannes 19, 30b. Er setzt uns wirklich frei. Es ist jetzt die Frage, stelle ich mich da drauf oder was lasse ich mit mir machen? Zur Freiheit hat uns Christus befreit, schreibt der Paulus in Galater 5. An unserem Platz, lass uns hier auf unseren Schöpfer, auf den Erlöser achten. Gottes Wort steht immer über Theologie, kirchlicher Lehre, Tradition oder was auch immer für Sprüchen. Das Wort ist wahr und das soll uns Wegweisung sein. Und es soll uns bewusst sein, redet Gott zu uns, zu seinem Menschen, dann ist es Ausdruck seiner Gnade. Schweigt Gott, dann stehen wir unter seinem Gericht. Und Gott lässt somit seine Gnade dem Kain erfahren. Und Kain, könnte man meinen, lässt sich ansprechen. Er reagiert positiv zuerst mal, aber er spricht zuerst zu seinem Bruder, nicht mit seinem Bruder. Das ist ein Unterschied. Wenn jemand zu mir spricht, dann habe ich Appelle zu hören. Dann habe ich zu hören, was ich falsch gemacht habe, was ich anders machen soll und so weiter. War das ein Streitgespräch? Es geschieht, als sie auf dem Feld waren. Es steht nicht da, wie sie aufs Feld kamen. Dann steht da, Kain erhob sich. Haben sie eine ganz lockere Diskussion gehabt? Haben sie sich hingelegt, hingesetzt, dass sich Kain erheben muss? War das ein ganz vernünftiges Gespräch am Anfang? Und dann ist es eskaliert, außer Kontrolle geraten. Wurde es Streit? Warum? Wissen wir nicht. War es Mord, Totschlag? Das Hebräische lässt beides zu, tendiert aber eher zu Totschlag. Und es braucht nur zwei zu einem Streit. Judas 10, Vers 11 sagt, 10 und 11 sagt, es war um Gewinnswillen, um Lästerung willen. Was, wissen wir nicht. Und dann ist es passiert. Und Gott fragt gleich den Kain, wo ist dein Bruder? Den, den du für nichts achtest, dein Konkurrent. War Kain irritiert? Da liegt der Nichts, der Abel am Boden vor ihm. Die Situation war total neu für ihn. Er gab es noch nicht einen Toten. Und das hat er mit seinen Händen gemacht. Das erste Mal war er irritiert. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Da liegt er nichts, regungslos, tut er nur so. Und Gott fragt, was hast du gemacht? Wo ist dein Bruder? Das erste Mal, dass seine Hände töteten, Mord, Totschlag, beabsichtigt, ohne Absicht, einfach passiert. Der hebräische Text, wie gesagt, lässt es offen. Wenn man aber manche Stellen im Alten, im Neuen Testament, 1. Johannes 3 zum Beispiel, wo Kain als Negativbeispiel zur Bruderliebe dargestellt wird, lesen und dann die Geschichte von Kain und Abel wissen, dann wird es verständlich. Altes, Neues Testament gehören zusammen. Und wie antwortet Kain, der Mensch, wie antworte ich und du, Gott, auf so eine Frage, was hast du gemacht? Kain antwortet, ich weiß es nicht. Die erste menschliche Lüge. Und er kommt mit einer frechen Antwort rüber, es ist im Hebräischen ein Wortspiel, kommt im Deutschen nicht so raus, so ähnlich, bin ich der Hirte des Hirten? Also eigentlich fragt er vorwurfsvoll Gott, wenn einer Hirte ist, ja dann bist doch du. Wieso hast du nicht aufgepasst? Das war die erste Theodizidfrage. Warum lässt du dieses zu? Du bist doch der Verantwortliche. Der erste Mensch fängt schon an, Schuld zu relativieren. Wie gehst du mit deiner Schuld um? Adam versteckt sich. Kain sagt, was geht's mich an? Wie reagieren wir, wenn wir Falsches tun? Da ist Buße angesagt, Umkehr zurück zu Gott ans Kreuz. Was hast du getan, fragt Gott. Die Stimme der Blute schreit, da steht Plural. Es gibt's nicht, Blut ist immer in der Einzahl. Aber hier steht im Hebräischen die Mehrzahl. Ich weiß nicht, warum das so steht. Wahrscheinlich, um das Gewaltige darzustellen, was da passiert ist. Ein Mensch hat einen anderen das Leben genommen. Die Blute schreien vom Erdboden zum Himmel. Himmel schreiende Schuld. Die Adama, die Erde, musste das Blut Abels des Bruders trinken, in sich aufnehmen. Adam, der Erdling, wusste, dass er sterben würde, wenn er vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen wird. Und Gott hat ihm im Kapitel 3, 19 bestätigt, dass er sterben wird, wieder zur Erde zurückkehren wird, wieder zu Staub wird, aus dem er wurde. Und die Adama, die Erde, war und ist bereit, den gestorbenen Adam wieder in sich aufzunehmen. Und Kain zwang Adama, die Erde, das Blut, das Leben des Bruders Abel in sich aufzunehmen. Kain hat damit die Erde vergewaltigt, verunreinigt. Der Bund, den Gott zwischen Adama, der Erde, die er für Adam geschaffen hat, und den Bund, den er zwischen der Erde und dem Adam geschaffen hat, der ist jetzt zerstört zwischen Kain und der Erde. Adama, die Erde für den Menschen erschaffen, verweigert Adam, dem Menschen, speziell jetzt dem Kain, ihre Frucht. Kain kann nicht mehr Ackerbauer sein. Er wird keine Frucht mehr bekommen von diesem Fluch her. Adam durfte im Paradies kreativ vor Gott den Garten gestalten. Da war keine Mühe dabei, kein Schweiß. Das ist angenehm gelaufen. Das war angenehm kreatives Tätigkeit. Und aufgrund des Sündenfalls hat Gott Adams Wirkungsfeld, den Erdboden, die Adama, verflucht. Adam musste jetzt außerhalb des Paradieses sich abmühen, um der Erde ihren Ertrag abzuringen. Und jetzt trifft der Fluch zum ersten Mal einen Menschen selbst. Gott verflucht Kain um seines Frevels willen, weil er den Bruder getötet hat. Und die Konsequenz vom Fluch ist Einsamkeit. Einsam werden. Jeremia 17, 5 und 6 bringt es zum Ausdruck. Psalm 1, Vers 3 ist das Gegenteil. Wohl dem, der wandelt im Rat der Gott. Ist egal, ihr wisst, Psalm 1, Vers 3, da ist Segen drauf. Und Gehorsam bewahrt das Land, damit Adam, der Mensch, nicht ausgespien wird. Und in 3. Mose 18, 26 bis 13 und Jesaja 24, 20, da sagt Gott Israel, wenn ihr meine Gesetze nicht haltet, wenn ihr die Himmelschreien missachtet, dann werdet ihr ausgespuckt, dann wird euch das Land ausspucken, wie die Heiden ausgespuckt worden, die vor euch im Land waren. Und Gott möchte in seinem Land wohnen. Gehorsam bewahrt das Land, damit es den Menschen nicht ausspeit. Bewahrt meine Satzungen, sagt Gott, ansonsten erbricht euch das Land. Gott wohnt mit seinem Land, mit seinem Menschen in seinem Land. Gott wartet auf sein Land, auf die Erde, wie ein Mann wartet auf die Reinheit seiner Frau. Erde und Gott und Mensch hat was miteinander zu tun. Ich kann nicht mit der Erde machen, was ich will. Das hat Konsequenzen für den Menschen. Und Kain erkennt seine Schuld nicht an. Kain jammert über die von Gott zugewiesene Strafe. Kains Not ist nicht der tote Bruder, sondern die Schwere seiner Strafe. Kain hat anscheinend kein Problem mit seiner Schuld. Kains Denken in sich ist verkehrt, verkrümmt. Kain erkennt nicht, dass wenn ein Mensch seine Sünde trägt, dann muss er selbst die Strafe für seine Sünde tragen. Trägt jedoch Gott die Sünde des Menschen, dann ist vergeben. Kain wird zum Heimatlosen, zum einsamen Vagabunden. Kain ist seine Heimat los, aber er ist nicht gottlos. Kain ist damit vermeintlich schutzlos. Kain beschützt den Schutzlosen. Kain bekommt damit wieder Hoffnung. Er fühlt sich nicht so ausgeliefert. Wer sich an Kain vergreift, wird von Gott ergriffen, siebenfach gerecht. Rache, in dem Begriff Rache, Blutrache, steckt das Wort Recht auch drin. Damit wird wieder etwas zurechtgebracht, zurechtgerückt, was durch die Tat vorher aus dem Lot gebracht wurde, ins Verrückt wurde. Und Rache, Blutrache, hilft das Recht wieder zurechtzubringen, dem anderen wieder zu seinem Recht zu verhelfen. Aber die Frage ist, kann ein Mensch mehr wie einmal getötet werden? Gott sagt, siebenfache Rache. Das meint, Gott wird den angerichteten Schaden selbst, die Sünde, die passiert ist, vollkommen wieder zurechtrücken. Er wird sich selbst kümmern. Und er wird den angekündigten Erlöser im Protoevangelium im Kapitel 3 schicken und er wird Lösung, Erlösung bewirken für den Menschen, dass der Mensch wieder mit ihm leben kann. Jesus am Kreuz auf Golgatha hat den Schaden Adams wieder vollkommen zurechtgerückt, wieder so hergestellt, wie es am Anfang war. Und das Heilshandeln Gottes ist das Beispiel für verantwortliches Handeln an sich. Wir sprechen oft Verantwortung übernehmen, aber das ist in den allermeisten Fällen im Sinn des Wortes überhaupt nicht möglich. Gott hat durch das, was er durch den Heilsweg, den er durch den Herrn Jesus getan hat, verantwortlich gehandelt. Er hat für seinen Menschen stellvertretend das Recht wieder so hergestellt, wie wenn es nie gebrochen worden wäre. In Christus ist der Zugang zum Paradies wieder offen. Der Mensch kann zurück. Es ist, als wenn der Sündenfall nicht geschehen wäre für den Menschen, der das für sich annimmt. Aber welches Zeichen Gott kein gegeben hat, wissen wir nicht. Es könnte sein, dass er ihn bestärkt hat in diesem Wissen des Urevangeliums. Es kommt der Erlöser, auf den darfst du hoffen. Aber ob kein das getan hat, das ist offen. Aber die Chance dazu hat er ihm bestimmt gegeben. Gottes Zeichen gab kein ja neue Hoffnung, vor Gott weiterleben zu können. Ob kein das ungekrümmt gelungen ist, ist offen. Israel bekam Freistädte, in denen ein Totschläger vor dem Bluträcher Schutz finden konnte. Dort musste er ja dann allerdings bleiben, bis der hohe Priester gestorben war. Dann durfte er von der Freistadt wieder nach Hause. Dann hatte der Bluträcher kein Recht mehr, sich an ihm zu vergreifen. Unsere Freistätte ist Jesu Kreuz auf Golgatha. Unser hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist gestorben. Ja, er ist auferstanden und erhöht, zurück in seine Herrlichkeit. Er regiert und er ist der kommende Herr. Wir sind in Christus Jesus zur Freiheit befreit, gerade ungekrümmt unser Leben vor ihm zu leben. Unser Zeichen ist das Kreuz. Und damit geht kein von Gott weg ins Land Not. Und Not heißt Heimatlosigkeit. Mit seinem Weggehen ins Land Not geht er in die Einsamkeit der Heimatlosigkeit. Du darfst vom Kreuz Jesu her als von deiner Sünde Befreiter gerade und ungekrümmt deinen Weg gehen, geführt vom Heiligen Geist anhand seines Wortes aufrecht vor Gott. Dabei vergiss nie, du bist wie kein Mensch im Bild deines Schöpfers erschaffen. Und dieser dein Schöpfer will dir zum Bruder werden. Darum gib ihm dein Herz, dein Leben, damit er deine Verkrümmungen wieder gerade macht, zurechtrückt. Amen.